Herzlich willkommen beim Podcast von Otto Group unterwegs, dem Corporate Blog der Otto Group, einer Informationsplattform für digitale Themen im Handel. Hand aufs Herz, kannst du mit Sicherheit sagen, dass du noch nie vergessen hast, eine Rechnung pünktlich zu bezahlen? In der Hektik des Alltags kann es ja schon mal passieren, dass Forderungen nicht rechtzeitig beglichen werden. Leider ist der dahinterliegende Prozess nicht immer der smarteste. Unfreundliche Mahnschreiben, zusätzliche Gebühren und im schlimmsten Fall sinkende Bonität sind die Folge. Dabei hat ein kundenorientiertes Forderungsmanagement großen Einfluss auf die Zufriedenheit und Weiterempfehlungsbereitschaft von Kunden. Und genau hier setzt das Hamburger Fintech Collect AI an, mit der Mission, das Mahnwesen intelligenter und damit auch verbraucherfreundlicher zu machen. Ich habe die beiden Geschäftsführer Thomas von Hake und Sebastian Hoop getroffen, um zu erfahren, wo das smarte Forderungsmanagement heute schon steht. Ganz besonders in Zeiten von Corona, wo der persönliche Finanzhaushalt vieler Privatpersonen ins Wanken geraten ist. Mein Name ist Isabel Ewald. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Hören.
Otto Group unterwegs. Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir sind hier bei Collect AI in der Hamburger Hafen City. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich gestehen. Es ist mein erster Face-to-Face-Podcast mit echten Menschen. Und ich kann ihn mit euch machen. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Sebastian und Thomas von Collect AI haben mich hier eingeladen in ihre heiligen Räume, um ja über das ganze Thema smartes Mahnwesen zu sprechen. Haben wir schon mal gemacht in der dritten Folge von Otto Group unterwegs, aber die Welt hat sich seitdem ja ein paar Mal neu gedreht. Technologisch ist eine Menge passiert, hat sich auch absolut direkt auf das Mahnwesen oder auf das Forderungsmanagement ausgewirkt. Und wo das ganze Thema heute steht, wollen wir besprechen. Bevor wir das aber tun, möchte ich euch mal eine ganz persönliche Frage stellen. Wir haben jetzt irgendwie 4 Monate Corona hinter uns. Wie geht's euch denn eigentlich gerade?
Super, tatsächlich. Also persönlich bin ich weder familiär noch persönlich davon betroffen. Natürlich im Freundeskreis hört man von dem einen oder anderen Fall, aber wir sind hier glücklicherweise ja komplett digital unterwegs im Unternehmen. Alle arbeiten im Homeoffice, es klappt wunderbar. Also muss sagen, ist neben sozusagen ein paar Unannehmlichkeiten, die man natürlich so einfach im Leben hat, überhaupt gar kein Thema für uns. Aber das täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass da draußen auch ganz viele Leute darunter leiden. Das ist natürlich klar. Aber für mich persönlich ist alles in Ordnung.
Ja, geht mir im Endeffekt genauso. Natürlich war das am Anfang erstmal eine komische Situation, als alle ins Homeoffice gegangen sind und das irgendwie nicht klar war, wie das Ganze ausgeht. Aber als man dann gesehen hat, dass die Situation besser wurde, war das dann auch für mich dann irgendwie okay. Ich war die ganze Zeit zu Hause, habe da extrem gut gearbeitet, bin auch sehr begeistert, wie gut das mit dem Homeoffice in der Firma klappt. Wir haben Anfang, Mitte März die gesamte Firma ins Homeoffice geschickt und das hat extrem gut nahtlos geklappt und hat auch echt Spaß gemacht, zu sehen, wie das Team mitzieht und wie alle Bock haben, sozusagen trotz dieser widrigen Umstände das voranzubringen. Und was vielleicht ganz cool ist, wir messen ja den sozusagen Mitarbeiter-NPS und der ist in der Zeit sogar gestiegen.
Was heißt NPS?
Net Promoter Score. Das ist sozusagen eine Messung der Zufriedenheit über eine Frage. Aber die Frage ist immer gleich, ja, würdest du das Unternehmen deinen Freunden oder Kollegen oder Bekannten empfehlen?
Also eure Sonntagsfrage sozusagen.
Ungefähr, genau. Das ist ein total standardisiertes Messverfahren, geht von 0 bis 10 und die Idee ist sozusagen, dass du die Promotoren und die Distraktoren ins Verhältnis setzt und da kommt dann ein Wert raus und der ist in unserem Fall in der Zeit gestiegen. Also die Mitarbeiter waren sehr zufrieden und das hat man eben auch gemerkt in der Art und Weise, wie alle mitgezogen haben. Das hat echt Spaß gemacht.
Es kam eigentlich auch zu einem glücklichen Zeitpunkt. Wir hatten kurz zuvor nochmal so über die Unternehmenswerte gesprochen, haben die zusammen hier auch als Unternehmen nochmal entwickelt und ich glaube, wir haben darüber nachgedacht, wie können wir eigentlich das jetzt hier zum Leben bringen, weil das ist zwar alles aufgeschrieben, wir haben das durchgesprochen, aber wie, an welchem perfekten Beispiel kann man das jetzt eigentlich herausarbeiten? Und dann kam Corona, also im Nachgang sehe ich das eigentlich als eine sehr gute Übung an, unsere Unternehmenswerte dann auch zu leben. Transparenz, Commitment, Kommunikation, das ist alles für uns extrem wichtig. Und ich muss sagen, dass wir gehen gestärkt daraus. Also wir sehen das, wir kriegen neben dem eNPS eben auch noch Kommentare zugespielt von den Leuten anonym. Und wir finden das extrem gut, was uns da zurückgespielt wird. Also von daher, unterm Strich muss ich sagen, haben wir zumindest dadurch noch was gelernt, was wir sozusagen gut machen, aber was wir vielleicht auch besser machen.
Nochmal ein kleiner atmosphärischer Einwurf meinerseits. Normalerweise würden ja hier auf dieser Etage etwa ungefähr oder in euren Geschäftsräumen ja um die 50 Mitarbeiter normalerweise ganz normal regulären Betrieb leisten. Es ist ja komplett leer hier gerade. Ne? Ich kam ja vorhin rein und war noch ein bisschen verstrahlt und fragte, ups, was ist denn hier los? Irgendwie Sommerferien oder alle zu Mittag? Und dann hieß es, nee, wir haben ja noch Corona. Man vergisst das immer gern mal so ein bisschen irgendwie, weil dieses neue normale irgendwie schon längst da ist.
Wir haben so ein, vielleicht ist es ganz interessant, da einzuwerfen, wir haben so einen Rückkehrplan entwickelt und der hat mehrere Phasen. Die jetzige Phase ist sozusagen, jeder, der kommen will, kann kommen, muss aber nicht. Und wir haben die Räume vorbereitet nach den Otto und den sozusagen gesetzlichen Vorgaben. Und sozusagen jeder kann ins Büro kommen. Und in der nächsten Phase ist dann so, dass wir dann abhängig von den Fallzahlen und der sozusagen der Ausbreitung des Virus und der Eindämmung sozusagen der Gefahr, abhängig davon sagen wir dann, also jetzt fänden wir es super, wenn ihr zurückkommt, um dann sozusagen den Übergang auch ein bisschen fließend zu machen. Irgendwann haben wir natürlich schon das Ziel, dass alle wieder im Büro sind. Natürlich ist Homeoffice auch eine haben wir gemerkt, eine coole Art und Weise, wie man zusammenarbeiten kann. Aber wir sind ein junges Unternehmen. Dinge passieren hier schnell und viel lebt halt auch von der persönlichen Interaktion. Und auch die Tiefe der menschlichen Beziehung, die leidet, wenn man sich lange nicht sieht. Insofern glauben wir schon, dass es ganz cool ist, wenn die Leute wieder zurückkommen. Aber wir wollen das so irgendwie so sinnvoll wie möglich machen und so wenig anstrengend wie möglich machen.
Also es wäre sehr vermessen zu sagen, kulturell war Corona ein Gewinn, aber es hat euch einfach auch nicht in die Knie gezwungen. Und das freut mich natürlich persönlich sehr.
Hat es nicht, genau, weder persönlich noch sozusagen, was die Firma angeht.
Persönlich, gutes Stichwort. Wir haben jetzt, die Hörerinnen und Hörer haben jetzt eure Stimme auf jeden Fall schon mal identifiziert, aber vielleicht können wir noch mal kurz drüber sprechen. Wer verbirgt sich denn hinter welcher Stimme? Irgendwie, dass ihr euch vielleicht einmal ganz kurz zeigen, beide auf sich, sehr schön. Ah, ihr seid wirklich ein gut funktionierendes Team.
Genau, jeder zeigt auf jeden, ich fange mal an.
Jeder zeigt auf jeden.
Jeder zeigt
genau.
auf jeden.
Ja, genau.
Thomas von Hake, bin 44 Jahre alt, bin wohne in Berlin, arbeite in Hamburg. Das ist eigentlich sehr schön, beide Städte zu erleben. Beide haben ihre Vorteile. Und Nachteile. Ich sehe mal die Vorteile in beiden Städten. Ich bin eigentlich Jurist, bin eigentlich Rechtsanwalt, habe dann 3,5 Jahre bei einer Unternehmensberatung BCG gearbeitet, war dann 3 Jahre bei der Telekom als VP zuständig für Mobilfunkstrategie Deutschland, war dann bei einem Startup in Berlin, Käuferportal, COO, habe da auch circa 3 Jahre gearbeitet, habe da das erste Mal so richtig Vertrieb gemacht. Ich habe irgendwie, also nach einer Strategieberatung, nach Jura und nach Strategieabteilung im Großkonzern, musste ich auch mal was Richtiges machen, was Praktisches machen und habe dann da angefangen, Vertrieb zu machen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Habe dann selber was gegründet, Firmen-Kfz, ein kleines Unternehmen, was Mobilität für kleine und mittelständische Unternehmen bereitstellt und habe da natürlich auch den Vertrieb und das Marketing gemacht und bin jetzt seit 1. Juli letzten Jahres auch hier zuständig als Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing.
Also ungefähr ein Jahr dabei.
Ungefähr ein Jahr dabei.
Und zu meiner Rechten sitzt der Sebastian.
Ja, ein Jahr dabei. Es fühlt sich tatsächlich viel länger an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt, wo du es gerade sagst, wird es mir erst klar, aber tatsächlich fühlt es sich länger an. Ja, genau. Mein Name ist Sebastian Hoop, bin 42 Jahre alt, bin jetzt 3,5 Jahre dabei hier bei Collector.ie, also fast sozusagen das ganze Leben von Collector.ie. Die sind ja im Mai 2016 gegründet worden. Ich bin im Oktober hier dazugekommen und ja, mit Thomas zusammen hier in der Geschäftsführung, macht den technischen Teil, den Produktentwicklungsteil und das ist auch so mein Hintergrund, da komme ich hier. Also ich habe direkt nach dem Abitur in der Internetblase als Entwickler angefangen zu arbeiten. Meine Eltern hatten eigentlich einen anderen Plan, nämlich Medizin für mich, aber da kam halt die New Economy dazwischen. Und dann habe ich meinen späteren Kompagnon kennengelernt, den Marco Klimkeit, und wir haben zusammen ein Unternehmen gegründet. Weil sein Unternehmen ist halt damals zusammengebrochen mit der Internetblase und da haben wir gesagt, wir machen ein Produkt zusammen. Ja, und seitdem bin ich eigentlich ein Produktentwickler. Wir haben jetzt zusammen das erste Retargeting-Unternehmen in Deutschland gegründet und auch erfolgreich verkauft. 2008 an die Sinna Schrader. Und dann war ich so einfach, mal wollte ich was anderes sehen, habe ein bisschen als Berater und Interviewmanager gearbeitet und bin dann zu Otto gekommen 2009. Und mit einer kurzen Unterbrechung auch da geblieben. Also ich habe dann die E-Metric damit aufgebaut, war der erste Techie sozusagen, der dritte Mitarbeiter und bin dann da bis 2016 halt geblieben. Mhm. Und das Unternehmen wurde leider an die Telekom verkauft, muss man sagen. Also das fand ich schade sozusagen im Otto-Kontext, glaube ich, war das total gut. Und das hat mich auch dann bewogen, mal wieder was Neues zu machen und wieder was aufzubauen. Da bin ich zu Collect AI gekommen. Ja, und jetzt sitzen wir hier und machen Podcast.
Wunderbar. Es soll ja aber Leute geben, die wissen gar nicht, was Collect. Ich sag mal Collect AI. Wie sagt man es eigentlich richtig?
Collect AI. Sagen Sie, die Zeit hat sich auch unterschiedlich, aber Collect AI ist schon korrekt.
Okay. Aber es soll Leute geben, die wissen nicht, was ihr macht. Unglaublich, aber wahr. Ja. Könnt ihr das vielleicht nochmal so in a nutshell, wie das so schön heißt, nochmal kurz und griffig machen?
Also mit Collect AI digitalisieren wir die Rechnungs- und die Mahnungszahlung und drehen damit den ja oft als eher mühsam wahrgenommenen Mahnprozess in einen positiven Kundenbindungsprozess. Das Spannende ist ja, also früher und heute auch noch sehr oft kriegt man, wenn man eine Rechnung bekommt oder eine Mahnung bekommt, kriegt man so einen Zettel, ja, kennt jeder, steht fett Mahnung drauf, mit einem Zahlschein, so einem gelb-roten Zahlschein. Und genau das machen wir eigentlich sozusagen digital. Wir schicken eine SMS oder eine WhatsApp oder eine E-Mail oder auch ein Facebook Messenger Nachricht, was auch immer. Und da drin, das ist sozusagen die Kommunikation. Und da drin ist ein Payment Link. Und wenn man da draufklickt, kann man ganz einfach zahlen. Also wir holen sozusagen die Papierrechnung, digitalisieren, wir holen die sozusagen ins Internet. Und man hat dann, kann man einfach mit, aus verschiedenen Zahlmöglichkeiten auswählen. Kreditkarte, PayPal, direkt Sofortüberweisung und so weiter. Und kann eben einfach und schnell seine Rechnung oder seine Mahnung bezahlen. Und das Schöne ist, man ist nach dieser Zahlung, kommt man auf eine Confirmation-Page, auf der man noch viel machen kann. Man kann zum Beispiel den Kunden fragen, wie zufrieden er ist, den Endkunden. Kann auch da den NPS messen, was wir zum Beispiel machen. Kann aber auch dem Kunden dann noch weitere Produkte anbieten. Also kann zum Beispiel sagen, der Kunde hat gerade eine Hose bezahlt und kann dann auf der Confirmation-Page nochmal den passenden Gürtel dazu antriggern und verkaufen. Also man dreht sozusagen den mühsamen, wie ich schon sagte, mühsamen Rechnungs- oder Mahnungszahlungsprozess in einen positiven Kundenbindungsprozess oder einen Umsatzgenerierungsprozess sogar.
Ja, und eingangs hattest du ja auch gesagt, dass sozusagen hier schon mal jemand im Podcast bei dir war, ne? Genau, also es hat sich auch ein bisschen verändert, was das Unternehmen macht. Also das Unternehmen, deswegen heißt man auch Collect AI, hat ja ursprünglich mal digitales Inkasso gemacht. Und für uns, wir haben das gemerkt, dass es sozusagen nicht die richtige Richtung für uns ist und haben das geändert. Also das, was Thomas jetzt gerade beschrieben hat, ist sozusagen die Ausrichtung seit 2018. Einfach deshalb, weil es aus unserer Sicht so ist, dass die Unternehmen da draußen Hilfe brauchen, dabei ihre Kunden zu halten. Also Kundenloyalität ist heute tatsächlich durch das Internet eben eine schwierige Aufgabe geworden. Und wir haben eigentlich erkannt, dass so ein klassischer Inkasso-Prozess, dass das immer weniger wird da im Inkasso, dass die Unternehmen immer stärker darauf achten, ihre Kunden vorher sozusagen ihnen es möglichst leicht zu machen, zu bezahlen und sie darüber zu halten und in einen möglichst kundenfreundlichen Prozess anzudienen. Und genau, und seitdem sind wir extrem auf der Erfolgsspur, muss man sagen, hier bei Collect AI.
Aber was ich damals mitgenommen habe, war tatsächlich die Information, dass im Jahr 2018 immer noch das meiste Mahnwesen über Papier, also analog abgewickelt wird. Hat sich da etwas verändert?
Also wir sind dabei, das zu verändern, aber tatsächlich ist das, genau was du sagst, ist ja der Riesenmarkt, der sich für uns ergibt. Also dieser Markt entwickelt sich gerade. Und tatsächlich ist es so, dass ein Großteil der Rechnungs- und Mahnungstransaktionen, die sozusagen nicht von vornherein im Internet stattfinden, weil man zum Beispiel ein E-Commerce bestellt, da bezahlt man ja oft direkt oder man zahlt auf Rechnung, dann sind wir wieder im Spiel. Aber dass ein Großteil der Rechnung und Mahnung, also zum Beispiel bei Energieversorgern, bei Telekommunikationsanbietern, bei Banken, bei Versicherungen, dass das alles noch oft papierbezogene Prozesse sind und wir das sozusagen drehen. Genau. Und das ist im Prinzip auch unser größter Wettbewerber, muss man sagen, der alte Prozess. Und wir drehen diesen alten Prozess in eine positive digitalisierten Prozess.
Na, ich denke mir immer, der Mensch fliegt zum Mond, warum kriege ich dann immer noch eine Papierrechnung?
Sprichst uns aus dem Herzen. Jedem, dem wir das erzählen, der sagt sofort, macht doch total Sinn, macht überhaupt gar keinen Sinn, dass man noch so eine Papierrechnung durch die Gegend schickt. Und wenn man sich mal überlegt, was das auch für einen CO2-Effekt hat, wenn man sozusagen keine Papierrechnung mehr verschickt. Ich weiß nicht, wie viele Wälder wir quasi schon gerettet haben.
Gutes Stichwort, wenn ich anderen das erzähle. Wie ist es eigentlich, wenn man so auf der Party ist? Und dann kommt da so die Frage, was machst du so? Ja, ich bin im Bereich Förderungsmanagement. Also wir sagen, das ist ja sicherlich ein Buzzword, da kommen ja erstmal Fragen. Also machst du also Inkasso oder was irgendwie? Also es ist ja per se nicht unbedingt der super Icebreaker, ne?
Genau, deswegen würde ich es auch so tatsächlich nicht sagen, sondern ich meine, Thomas hat es perfekt gesagt, ja, wie digitalisieren eigentlich den Lebenszyklus einer Rechnung, wenn man es so will. Und man muss, wenn man heute im Internet-Shop etwas kauft, bezahlen viele Leute mit PayPal oder mit Kreditkarte. Das ist ein total normaler Vorgang. Aber es gibt immer noch ganz viele sozusagen Businesses, wo das eben nicht der Fall ist. Und das, glauben wir, ist der richtige Weg in die Zukunft. Es bietet halt extrem viele Vorteile, auch da digital zu bezahlen. Von daher, das ist eher das, was wir sagen. Also wir digitalisieren den Lebenszyklus einer Rechnung. Und ein Teil dessen ist eben auch, die Leute darauf hinzuweisen, dass noch etwas offen ist. Und es ihnen möglichst leicht zu machen, das jetzt zu lösen. Also man muss das, glaube ich, viel positiver sehen, als es sozusagen ist, wenn man das Wort Forderungsmanagement sagen.
Wahrscheinlich ist auch ein bisschen der Job, den ihr nebenher macht oder eure Mission, das Ganze ein bisschen positiv zu besetzen, weil man kann es jetzt drehen und wenden, wie man will. Ne, ich habe so das Gefühl, trotzdem musst du immer erstmal ein bisschen erklären. Ne, die Leute können wahrscheinlich ad hoc mit Forderungsmanagement nicht sofort was anfangen oder besetzen es negativ. Seien wir doch ganz ehrlich, das ist ja jetzt nicht unbedingt das Thema schlechthin, mit dem man immer einen Blumentopf gewinnt.
Das sehe ich total anders. Ich finde es ein extrem spannendes Thema und ich glaube, dass man, das ist einer der wenigen letzten Schritte in der Customer Journey, die noch nicht digital sind. Und den digitalisieren wir gerade. Das finden wir eigentlich ziemlich aufregend. Und diesen, wie ich schon sagte, diesen etwas verstaubten und mühsamen Forderungsmanagement-Prozess in was Positives zu drehen, das ist doch total aufregend, das ist doch super. Das ist doch ein sehr kundenfreundliches Vorgehen. Es gibt quasi drei große Trends eigentlich und die bedienen wir. Das ist einerseits sozusagen das ganze Thema Regulierung spricht für uns. Also die Mahngebühren werden von Gerichten und vom Gesetzgeber sukzessive reduziert aus Verbraucherschutzaspekten heraus. Und da helfen wir sozusagen, das zu realisieren und den Prozess einfacher zu machen. Das ist Thema eins. Thema zwei, Digitalisierung, das hilft uns total, ja, weil dieser Trend, wir digitalisieren diesen Prozess, und Kundenbindung ist der dritte große Treiber, weil wir eben ein positives Kundenbindungsinstrument werden. Und ich persönlich finde das extrem aufregend.
Ich sag mal, gucken wir mal 20 Jahre zurück. Also 20 Jahre zurück, glaube ich, hat sich kaum ein Unternehmen darüber Gedanken gemacht, was eigentlich passiert, wenn jemand zu hart angefasst wird in diesem Bereich des Forderungsmanagements, ja, oder wenn Leute sogar ins Inkasso gehen. Das war einfach eine natürliche Folge, der Vertrag war geschlossen und ab da war eigentlich nur noch ein Prozess am Laufen. So, das war früher die Denke. Mittlerweile hat man einfach extrem harte Konkurrenz. Für viele, in vielen Bereichen kann man nur noch wachsen, indem man anderen sozusagen Kunden wegnimmt. Kundenloyalität sinkt, man muss viel stärker kämpfen um Kunden. Es ist extrem teuer geworden, Kunden zu bekommen. Und das ist der Drive, den wir spüren. Wenn wir jetzt zum Energieunternehmen gehen, dann sagen die, schön, dass ihr da seid, toll, weil wir kämpfen extrem, dass die Leute bei uns bleiben. Durch Portale wie Check24 wechseln einfach Leute regelmäßig sozusagen ihre Verträge. Und wir müssen um jeden Kunden kämpfen. Und wir helfen sozusagen bei diesem Kampf um den Kunden.
Ja. Da will ich mal kurz einhaken. Das ist ein gutes Stichwort, weil es genau der Punkt ist. Wenn du überlegst, was es kostet, einen neuen Kunden zu akquirieren, so je nach Branche, je nach Industrie, zwischen 50 und 300 Euro. Und das sozusagen, dann ist es doch eigentlich total sinnvoll, eigentlich in erster Linie meinen Kunden erstmal nicht zu verlieren, weil dann musst du ihn auch nicht neu gewinnen. Also der Fokus auf Kundenbindung, der ist extrem getrieben durch das, was Sebastian gesagt hat.
Der Kampf um den Kunden ist das eine. Aber wir leben ja jetzt leider in Zeiten, da kämpfen die Kunden teilweise ums Überleben. Also ich muss es ja, wir können nicht so tun, als gäbe es kein Corona. Ich glaube, da ist jetzt nochmal eine ganz zusätzliche Schärfe, gerade rund um das Thema Forderungsmanagement oder Zahlungsfähigkeit generell. Also irgendwo hat das ja seinen Anfang, ist sicherlich dazugekommen. Und ich frage mich natürlich so ein bisschen, wie nehmt ihr das ganz persönlich wahr? Wir haben hier eine Situation, wo 10 Millionen Menschen, glaube ich, die letzte Zahl, die ich recherchiert habe, tatsächlich von Kurzarbeit betroffen waren. Es kam zu Kündigungen. Jetzt habe ich gerade gelesen, es wird eine große Welle an wahrscheinlich Wohnungskündigungen geben. Also die Menschen kommen ein bisschen wirtschaftlich in die Bredouille, die einen mehr, die anderen weniger. Die Wahrheit liegt bekanntlich immer so in der Mitte, aber die Leute werden es im Portemonnaie spüren. Und da muss ich einfach mal ganz ehrlich fragen, was nützt natürlich am Ende natürlich dem Kunden diese super smarte Journey, für die ihr steht, wenn er natürlich am Ende die Rechnung nicht zahlen kann. Deshalb ist, vielleicht habt ihr nicht die ultimative Antwort, aber ist das etwas, womit, was ihr auch so gerade auf euch zukommen seht und wie geht ihr damit um?
Ja, also vielleicht ganz kurz das Thema vorweg. Also das ist natürlich total traurig, dass sozusagen diese 10 Millionen Menschen, hast du gesagt, in dieser Situation sind. Also das den nehmen wir sozusagen persönlich auch ernst, sozusagen. Aber auch unsere Kunden. Also, ich meine, Thomas kann auch gerne gleich nochmal ein bisschen darüber berichten. Wir haben viel mit Kunden gesprochen und auch unsere Kunden machen sich Gedanken darüber, wie können wir eigentlich mit dieser Situation umgehen. Also, es ist jetzt nicht, dass dieser Kampf um die Kunden jetzt auf einmal im Kampf ums Geld sozusagen sich dreht. Im Gegenteil. Also, da wird nach Lösungen gesucht und da gibt es auch Lösungen, die wir auch vorher schon hatten, weil es gibt immer Menschen, die Zahlungsschwierigkeiten haben. Das ist jetzt nicht nur seit Corona so, sondern das gibt es leider immer. Von daher müssen wir sozusagen diesen Aspekt immer in unserer Lösung berücksichtigen. Und vielleicht willst du da einhaken einmal, was die Kunden da so tun.
Genau, also eigentlich ist diese Situation, zeigt, glaube ich, noch mal mehr, wie man unseren Service einsetzen kann, um mit dem Kunden, sag mal, auch in dieser Situation zu kommunizieren und ihm zu helfen. Wir sehen jetzt aktuell auch trotz Corona-Zeiten, dass wir sehr erfolgreich in der Neukundenakquise sind. Also unsere Kunden sind immer Enterprise-Kunden. Und auch in der Kundenpipeline, die wir haben, sehen wir, dass da viele Kunden sich für unsere Lösung interessieren. Wir mit vielen Kunden im Austausch sind und freuen uns da sehr sozusagen, dass wir gerade eine extrem gute Entwicklung haben. Ich glaube, eine These vorab, wenn ein Unternehmen in dieser Situation dem Kunden unter die Arme greift und ihm im Rahmen der Möglichkeiten hilft, dann wird dieser Kunde am Ende ein loyaler, treuer Kunde bleiben. Ich glaube, das ist eine Hypothese, die man aufstellen kann. Und genau das haben viele unserer Kunden auch getan. Also wir können ja sehr flexibel Kommunikation ändern. Wir können sehr flexibel auch die Mahnstrecken und die Kommunikationsstrecken ändern. Wir können sehr flexibel auch Ratenpläne, Stundungspläne anbieten. Und genau das haben unsere Kunden auch gemacht. Also wir haben mit mehreren Kunden die Prozesse angepasst. Wir haben extra Corona-Kommunikation mit den Kunden oder für die Kunden vorgenommen. Ich glaube, das hilft am Ende wieder unseren Kunden, aber auch eben dem Endkunden. Und tatsächlich ist es so, dass wir trotz der für die 10 Millionen Menschen furchtbaren Situation, wir im Augenblick noch nicht sehen, dass Rechnungen weniger gezahlt werden. So, das ist vielleicht auch ein gutes Zeichen. Ich glaube, meine Interpretation wäre die, dass man natürlich eine Energierechnung zahlt, man zahlt natürlich seine Telefonrechnung. Vielleicht überlegt man sich, ob man andere Güter aktuell anschafft. Aber so die großen Ausgaben oder die regelmäßigen Ausgaben, die man hat, die wird man auch weiterhin bezahlen im Regelfall. Und wenn nicht, dann gibt's eben die Möglichkeit für Ratenpläne und Stundungen, die wir über unseren Service sehr einfach anbieten können.
Hat Corona oder habt ihr gemerkt, dass die Nachfrage nach euren Produkten gestiegen ist in der Zeit tatsächlich?
Also absolut. Also der zwei Aspekte. Einerseits wieder Digitalisierung. Ich meine kontaktloses Zahlen. Ich habe gesagt, ich komme aus Berlin. Auf einmal kann man in Berlin überall, was früher undenkbar war, kann man mit Karte zahlen. Komischerweise gehen jetzt die Kartengeräte alle kaputt gerade. Das ist ein bisschen komisch. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, dass die Leute wieder, die Unternehmen wieder keinen Bock haben sozusagen. Aber die großen Unternehmen, die haben auf jeden Fall gesehen, dass es Sinn macht, digitale Möglichkeiten zu nutzen, um Rechnungen und Mahnungen zu bezahlen. Also das ist auf jeden Fall in den Vordergrund gerückt und das sagen uns auch Kunden, die wir ansprechen oder potenzielle Kunden, die wir ansprechen, dass das jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, um über das Thema zu reden. Das ist das eine. Und das Zweite ist eben, dass hier auch wieder dieser Kundenbindungsaspekt tatsächlich im Vordergrund steht. Ja, dass das Moratorium bei Zahlungen für zum Beispiel für Energierechnungen, das hat auch große Unternehmen überlegen lassen, wie gehen wir damit jetzt um? Und auch hier können wir halt helfen. Also insofern sind das so genommen, so gesehen, ist das für uns eine gute Gelegenheit, hier einen Prozess endkundenfreundlicher zu machen und dadurch eben auch vielleicht in dieser schwierigen Situation zu helfen, trotzdem noch Rechnungen zu zahlen und nicht irgendwie in Schulden zu geraten.
Und vielleicht auch KI anders wahrzunehmen. In eurem Namen steckt es ja drin, Collect AI. Wir haben es noch nicht ganz ausdefiniert, wie wir es aussprechen, aber das steht ja eben für künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Genau, also habt ihr irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ihr einen gewissen Beitrag, vielleicht auch außerhalb von Corona, dass ihr einen gewissen Beitrag leistet, so das ganze Thema, ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber ein bisschen Philosophie muss erlaubt sein, auch das ganze Schreckgespenst KI auch so ein bisschen, ja, zu humanisieren, so ein bisschen menschlich aufzuladen, weil ihr eben lösungsorientiert daran geht, weil ihr sagt, wir versuchen mit der KI euch nicht im übertragenen Sinn zu zerstören, sondern euch wirklich zu helfen, euer Leben weiterhin auch so leben zu können, wie ihr es lebt. Also habt das Gefühl irgendwie so, da schwingt so ein bisschen mit drin, mit?
Also ich persönlich, für mich ist das gar kein Schreckgespenst, aber es liegt vielleicht auch einfach an meiner sozusagen Karriere oder an dem, was ich beruflich gemacht habe. Aber auch sozusagen in meinem Umfeld ist das so, dass ich eher Positives höre, welche Chancen eigentlich in KI steckt. Auf der anderen Seite ist es natürlich erklärungsbedürftig. Ich glaube, da muss man noch einen Beitrag leisten, das stärker zu erklären, weil das ist ja letztlich eine Technologie. Ja, das ist Mathematik, es ist jetzt nichts vom fremden Stern, sondern es ist etwas, was eigentlich schon lange auf dieser Welt gibt. Also es ist Mathematik unterm Strich und Technologie. Und ich glaube, es ist unser Beitrag wird und ist es auch in der Vergangenheit gewesen, zu erklären, was das kann. Also wir machen zum Beispiel Hamburg AI jetzt gerade nicht, aber das ist ein größeres Meetup hier in Hamburg, was wir einmal im Quartal machen. Und wo wir versuchen, Nicht-Technikern und nicht sozusagen AI-Spezialisten das Thema näher zu bringen anhand von Business Cases. Mhm. So real, was sind reale Cases, in denen KI mehr oder weniger vorkommt? Weil da gibt es auch ein extremes Spektrum an Möglichkeiten. Also da gibt es das selbstfahrende Auto, da gibt es aber auch eben vielleicht sozusagen leichtgewichtigere Themen, wo KI schon einen großen Beitrag sozusagen in der Automatisierung, in der Erfindung von besseren Entscheidungen spielen kann. Ne?
Ich möchte dem Ganzen mal einen anderen Spin geben. Ich glaube, dass es im Gegenteil sogar helfen kann, dass Unternehmen menschlicher mit ihren Kunden kommunizieren können. Es gibt ja die alte Pareto-Regel, ja, 80% ist irgendwie normales Gedöns. So. Und wenn man das quasi automatisiert abarbeitet und schnell, vielleicht eben im Internet und so als Self-Service, ja, intelligent, dann hat man die leichten Fälle, die 80% ausmachen, schon mal abgearbeitet. Und das macht unsere Lösung. Also wenn jemand uns zum Beispiel, wenn wir eine SMS schicken mit der Aufforderung hier, deine Rechnung muss noch bezahlt werden oder deine Mahnung muss bezahlt werden und der Kunde antwortet, ich habe doch schon bezahlt, dann erkennt das unsere Lösung und leitet entsprechende Maßnahmen ein. Und das Ganze regelt sich quasi von selbst. So, die anderen 20%, die ein bisschen komplizierter sind, die vielleicht irgendwie eine Interaktion mit Menschen brauchen, die können wir dann aber auch sozusagen einem internen Kontaktcenter zuführen. Und dieses Kontaktcenter hat dann viel mehr Zeit, sich um diese Fälle zu kümmern. Also die Leute, die irgendwie ein besonderes Problem haben, die haben auf einmal mehr Möglichkeiten und mehr Zeit, ihr Problem loszuwerden. Insofern, glaube ich, hilft AI sozusagen den Menschen und den Fällen, die besonders problematisch sind. Und da hat man dann eben mehr Zeit für den Menschen.
Mein Gefühl war auch, dass sozusagen deine Frage auch so ein bisschen in die Richtung geht, ist, ob eigentlich KI ein Arbeitsplatzvernichter ist. Also zumindest habe ich das so rausgehört, weil es ja auch immer so ein bisschen die Frage ist, die sozusagen da in der Presse auch rumgeistert. Ich glaube, wird sich verändern sozusagen. In Zukunft werden viel, viel mehr Menschen in diesem Bereich tätig sein. Mhm. Und ich glaube, natürlich wird es dazwischen einen Change geben sozusagen für manche Menschen. Aber ich glaube, am Ende wird es eben uns insgesamt halt besser machen. Es werden viel, viel mehr Menschen in diesem Bereich arbeiten. Also es gibt jetzt ja sehr viele gute Beispiele, wo schon junge Menschen Kurse online buchen können zur KI und erste Schritte selber machen können. Also ich glaube, da steckt ganz viel Chance drin. Ich möchte gern dieses sozusagen etwas Negative da wegnehmen und das Ganze in ein sehr positives Licht drücken. Also ich glaube, es wird die Welt besser machen.
Okay.
Vielleicht auch noch ein Aspekt, der so ein bisschen an der Seite steht. Was uns als Startup ja auch immer wieder entgegengeworfen wird, ist irgendwie KI machen ja alle. Jeder macht KI. Ja? Und da bin ich immer recht deutlich. Bei uns ist KI kein Feigenblatt. Wir haben eine große Abteilung mit Top-Leuten, die sich mit der Entwicklung von KI-Produkten befasst, Data Scientists und so weiter, und legen da richtig viel Energie rein. Und unsere Anwendungen sind auch tatsächlich bei jedem Kunden im Einsatz und wir haben messbare Erfolge bei unseren Kunden mit KI. Also insofern ist, ich finde, unsere Lösung eine schöne Lösung oder ein schönes Beispiel für künstliche Intelligenz im Einsatz, im alltäglichen Einsatz. Wie Sebastian sagte, wir machen keine selbstfahrenden Autos. Das ist vielleicht, was man immer mit KI verbindet. Aber die Realität ist ja so, dass KI in jedermanns täglichen Leben eine immer größere Rolle spielen wird. Und hier sieht man es schon, wie es sozusagen das Leben von Menschen verbessert und einfacher macht.
Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Ja. Du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, Thomas. Aber wo konkret steckt denn die KI bei euch drin? Das würde mich wirklich mal interessieren.
Also im Ursprung, die Ursprungsidee und die sozusagen, das ist der in Anführungsstrichen älteste Teil unserer KI, ist sozusagen die richtige Strategie zu finden, wie man die Menschen anspricht, damit er mehr bezahlt und schneller bezahlt und dabei auch noch happy ist, sozusagen etwas flapsig formuliert. Und wie geht das eigentlich? Also unsere KI entscheidet darüber, wann schicke ich wem, um wie viel Uhr, in welcher Tonalität, mit welcher Nachricht, wie oft eine Nachricht, welche Bezahlmethoden biete ich ihm an. Also diese Strategie, wie ich mit jemandem kommuniziere, weil letztlich ist das nur Kommunikation unterm Strich, die optimiert unsere KI. Und da gibt es halt extrem plastische Beispiele. Also jemanden, der im Urlaub ist, den wird man viel besser vielleicht am Vormittag auf seinem Mobilfunktelefon erreichen, als jemand, der berufstätig ist. Und das sehen wir auch in den Zahlen. Das ist so ein sehr offensichtliches Beispiel. Aber da wird es sehr viele differenzierte Unterschiede geben, die man jetzt auch nicht so auf ein Blatt Papier schreiben kann, sondern dafür ist ja KI da, diese differenzierten Unterschiede und Muster in Daten zu finden und das entsprechend auszusteuern. Das ist sozusagen der größte Teil, wo unsere KI eben wirkt. Und der zweite Teil ist das, was Thomas auch schon gesagt hat, dass wir mittlerweile dahin gehen, sozusagen die Kommunikation mit dem Endkunden auch sozusagen zu verstehen, das, was er zurückschickt. Also wir kriegen recht viel Feedback auf unsere Kommunikation. Die Leute schreiben zurück, schreiben wertvolle Informationen. Vielen Dank, ich habe schon bezahlt. Super, habe ich vergessen, mache ich gleich morgen. Ich verstehe das nicht, ich bin der falsche Ansprechpartner. Ich brauche die Rechnung nochmal, bitte buchen Sie es von meinem Konto ab. Ich habe die Ware retourniert. Also da gibt es extrem viel nützliche Informationen. Und bis dato war das so, dass das eben tatsächlich eigentlich kaum genutzt wurde von unseren Kunden. Und dadurch, dass wir das Ganze verständlich aufbereiten können, entweder was automatisch ableiten können oder es schon sozusagen vorgedacht an einen Sachbearbeiter weiterleiten können, steigt einfach die Servicequalität.
Und am Ende sind wir wieder bei dem guten alten Bonmot, der Ton macht die Musik.
Ganz genau, das ist auch tatsächlich ein gutes Stichwort, weil wenn du auf unsere Seite gehst, auf der ersten Seite sieht man das Stichwort sozusagen von der Transaktion zur Kommunikation. Und das ist genau der Punkt, genau das steckt dahinter, was du sagst. Der Ton macht die Musik und wie man den Kunden zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Message man angeht, hat eine ganz großen Einfluss darauf, ob man die Forderung reinholen kann, ob die Rechnung bezahlt wird, die Mahnung bezahlt wird, also die Collection Rate steigt. Gleichzeitig sinken auch die Prozesskosten, weil wir keine Briefe oder weniger Briefe einsetzen, weil wir weniger Callcenter-Kapazitäten nutzen. Also die Prozesskosten sinken für unsere Kunden. Und der dritte Aspekt, gleichzeitig steigt eben auch die Kundenzufriedenheit, die Endkundenzufriedenheit. Wir messen auch am Ende des Prozesses eben die über den NPS, Stichwort ist oft gefallen heute, messen wir auch die Zufriedenheit unserer Endkunden und die ist extrem hoch. Das heißt, das zeigt eben auch, dass man diesen, ich sag mal, früher als mühsam wahrgenommenen Forderungsmanagement-Demand-Prozess in einen positiven Kundenbindungsprozess drehen kann und gleichzeitig eben Collection Rate erhöht und Prozesskosten senkt. Klingt wie die eierlegende Wollmilchsau, aber würde ich sagen, ist sie auch.
Ist sie ein Stück weit auch. Ich habe auch mal ein sozusagen nicht ganz so positives Gegenbeispiel, was mir privat widerfahren ist. Also ich habe Ende letzten Jahres bei einem großen Fashion-Händler in Deutschland mir Klamotten bestellt und ich habe nichts davon behalten, ich habe es zurückgeschickt. Ich habe es zur Post gebracht, habe es zurückgeschickt, habe mir den Einlieferungsbeweg gegeben lassen und oh Wunder, die Ware ist angeblich nicht angekommen, die Retour ist nicht angekommen und es zog sich hin. Ich habe in der Kommunikation versucht, das darzulegen, das funktionierte nicht und zack, zack, war ich im Inkasso-Prozess. Das ist unschön und ich habe mich dann hart aufgestellt, ich habe auch alles an Informationen bereitgestellt, trotzdem ging es weiter. Dann ist es sozusagen vom Inkasso-Unternehmen nochmal zu einem Rechtsanwalt gegangen und jetzt final habe ich es klären können. Da gab es Kommunikationsprobleme. Also ich habe alle Informationen bereitgestellt, aber irgendwie ist das nicht sozusagen durchgedrungen. Und jetzt habe ich es geschafft, in einer höchstpersönlichen Kommunikation mit diesem Rechtsanwalt diesen Fall zu lösen. Mit einer sozusagen. Und das zeigt eigentlich ein Stück weit, was da draußen, glaube ich, passieren kann, wenn man nicht darauf achtet, gut zu kommunizieren und sozusagen diese Prozesse, die notwendig sind, damit Informationen fließen, auch gut zu automatisieren. Also unterm Strich ist das was sehr Positives.
Und ist das jetzt ein Kunde von euch? Hast du das einfach mal direkt mal dir zu nutzen?
Nee, ist ein Konkurrent sozusagen von Otto.
Ach ja. Genau. Damit man auch nochmal so ein Gefühl, also für diese Erfolgsmomente quasi bekommt, also gibt es Zahlen, die ihr offiziell kommunizieren könnt, also gerade zum Beispiel die gesunkenen Prozesse, die man sich eingespart hat, also vielleicht auch so in welchem Bereich sind wir, im einstelligen, zweistelligen Prozentbereich, im hohen zweistelligen Prozentbereich hoffentlich?
Wir das ist natürlich immer sehr kundenspezifisch und hängt davon ab sozusagen, welchen Prozess der Kunde vorher schon verwendet hat, aber wir können die Prozesskosten zwischen 30-80% senken, je nachdem eben wie viel Briefe und je nachdem wie viel Callcenter-Kommunikation eingesetzt wird. Also schon signifikant, was da an Einsparungen möglich ist. Bei gleichzeitigem Anstieg der Collection Rate, die liegt auch je nachdem, wie gut der Kunde seinen Prozess schon aufgesetzt hat, zwischen, ich sag mal, 10-25% Punkten on top, ja, aber je nachdem sozusagen, was der Kunde vorher für Prozesse hatte.
Ja, das ist auch dadurch begründet, dass es gibt ja auch Studien, die das belegen, dass eigentlich die Leute, die nicht bezahlen, die in so einem großen Teil eigentlich ein Convenience-Thema haben. Also das, was du am Eingang so schön gesagt hast mit dem Pink Slip, sage ich mal, wo man Überweisungsträger, wo man etwas eintragen muss, das ist halt nicht convenient. Und das führt halt dazu, dass die Leute sozusagen eine selektive Wahrnehmung haben und das vergessen, das zu tun. Und deswegen glaube ich, kommt diese Optimierung ein Stück weit daher, dass wir Convenience bieten. Der zweite Teil ist, das sind die Leute, die gerade nicht zahlen können. Das sind vielleicht die Leute, die in Kurzarbeit sind. Denen muss man eine andere Lösung anbieten. Denen muss man dann den Ratenplan zum Beispiel anbieten. Und dann gibt es natürlich leider immer noch einen Restteil, der kann nun wirklich gar nicht bezahlen. Da können wir persönlich wenig machen, aber das ist zum Glück ein sehr bestimmt geringer Teil. Ja.
Gibt es auch Zahlen dazu. Ne? Also es gibt den sogenannten Lazy Payer, das sind 60%, zu denen würde ich mich auch zählen. Man kriegt dann irgendwas, ja, legt das dann auf den Stapel für Sonntagabend, dann ist Sonntagabend schönes Wetter und man geht in den Biergarten und vergisst es und dann kommt es irgendwie sozusagen zum Zahlungsverzug. Also 60% sind Lazy Payer. Und denen helfen wir ja, indem wir einfach den Prozess so einfach machen. Ja, man kriegt eine SMS, klickt drauf und zahlt. Dann gibt es 25% Kunden, die nicht zahlen können, aber zahlen wollen. Und denen können wir helfen über Ratenplan, über Stundungsvereinbarung. Und dann gibt es noch 15%, die eigentlich nicht zahlen wollen, weil irgendwas schiefgelaufen ist Und da können wir natürlich nicht so wahnsinnig viel helfen, aber da können wir zumindest dafür sorgen, dass die schnell erkannt werden und dann schnell sozusagen in das Kundenkontaktcenter zugeführt werden und man dann da eben persönlich drüber redet. Das ist vielleicht so ein Fall, jetzt wie bei Sebastian, ja, Ware zurückgeschickt, natürlich will ich nicht zahlen. Ich habe die Ware ja auch zurückgeschickt. Und das muss man dann halt klären. Das wäre dann die, würde in die 15% fallen. Und für die hat man dann mehr Zeit, weil man die 85% halt schon automatisiert abgearbeitet hat.
Ich möchte so ein bisschen langsam das Ende des Podcasts einleiten und möchte da nochmal etwas aufgreifen, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Wir haben am Anfang, habt ihr ja sehr groß und hoch gelobt, wie krass gut eure MitarbeiterInnen diesen Weg gegangen sind ins Homeoffice und sich einfach diesen neuen Regeln, die einfach zurzeit gelten, sie einfach angenommen haben. KI, so habe ich das ja immer wahrgenommen und ihr habt ja auch gesagt, ihr habt eine Unit, die damit ganz viel Herzblut rangeht. KI lebt ja von Forschung und damit von sehr engen zusammenarbeitenden Teams. Habt ihr das Gefühl, dass es so ein bisschen so einen kleinen Dämpfer erlebt hat oder lief es gerade richtig gut? Und was bedeutet das für die KI-Forschung insgesamt? Weil ihr seid ja nicht die Einzigen, die im Remote-Modus arbeiten müsst, sondern sicherlich auch das eine oder andere Forschungsunternehmen.
Also, erstmal muss man vielleicht da so ein bisschen abschichten, weil wir faktisch nicht forschen. Also forschen machen Leute ja an der Universität oder wird bei Google gemacht. Und bei uns ist es eher so, dass wir Lösungen entwickeln und auf Basis von Forschungsergebnissen. Also von daher muss man das, glaube ich, ein bisschen differenziert darstellen. Und letztlich ist das sozusagen ein sehr kreativer Prozess oder ein sehr iterativer Prozess, in dem man ausprobieren muss. Und das geht in unserem Kontext genauso gut zu Hause. Also ich glaube, im Gegenteil, man kann sich noch stärker fokussieren, darauf, die Dinge gut zu machen, etwas auszuprobieren. Man hat weniger Distractions hier im Tagesgeschäft. Also von daher, das würde ich eher positiv sehen. Für die Forschung an sich kann ich ehrlich gesagt kein Statement abgeben. Ich vermute aber auch, dass es da neue kreative Energien entstanden sind durch Corona. Also wir sehen jetzt die ganze Biotech-Szene, die ist extrem nach vorne gegangen. Es gibt hier auch ein Biotech-Unternehmen, glaube ich, aus Lübeck. Die haben eigentlich, glaube ich, andere Dinge gemacht und die sind jetzt schnell in dieses Thema Impfstoff eingestiegen. Das hatte er vor ein paar Jahren schon mal dieser Forscher für ein sozusagen anderes Krankheitsbild angefangen, ist damit nicht weitergekommen. Jetzt hat er es aufleben lassen.
Ich finde schon, dass es eine Challenge ist, eine Herausforderung ist, Kommunikation in Homeoffice-Zeiten, weil viel nonverbale Kommunikation, jemanden zu sehen, gucken, wie es ihm geht, Stimmung aufzunehmen, ist natürlich extrem viel schwerer im Homeoffice. Also im Büro sieht man jemanden, man sieht ein Team, man spricht mit jemandem an der Kaffeemaschine und so weiter und kann viel besser Stimmung aufgreifen. Das ist natürlich viel weniger möglich im Homeoffice. Weswegen wir aber im Homeoffice eben auch sehr viel mit unseren Mitarbeitern und die Mitarbeiter sich kommunizieren. Wir machen jeden Montag um 10 einen Kickstart, wo wir mit allen Leuten sprechen. Das haben wir vorher Corona gemacht und das haben wir in die sozusagen Homeoffice-Zeit gerettet und machen das jetzt virtuell mit allen und diskutieren da teilweise auch, was natürlich mit 50 Leuten gar nicht so einfach ist, aber das funktioniert. Wir machen viele Team-Stand-ups, haben die Zahl anfangs mal erhöht, um eben untereinander sich besser auszutauschen und merken dadurch, dass man das ganz gut kompensieren kann. Aber wie ich schon anfangs sagte, ich glaube schon, dass dass die Tiefe der menschlichen Beziehung leidet, wenn man sich lange nicht sieht. Man kann Informationen austauschen, aber so die Tiefe der menschlichen Beziehung, die leidet, wenn man sich nicht sieht. Und insofern glaube ich, hat dieser Teil der Kommunikation, der leidet, den kann man auch schlecht kompensieren. Insofern sind wir schon auch ein Fan davon, dass wir irgendwann mal wieder alle im Büro zusammen sind. Also ich freue mich auch immer wieder, wenn ich ins Büro komme. Genau.
Können denn im Remote-Modus eigentlich gute Produkte entstehen? Wenn wir jetzt mal einfach das Wort Forschung gegen Produktentwicklung austauschen.
Ja, aus meiner Sicht absolut. Und das beweist sozusagen jeder Sprint, den wir haben. Also wir haben hier eine agile Softwareentwicklung. Und aus meiner Sicht ist die Produktivität gestiegen. Die Kommunikation sozusagen ist ein sehr sachlicher Vorgang, wo man sehr sozusagen inhaltlich spricht. Also ich persönlich merke da keine Einbrüche an der Stelle. Im Gegenteil. Also ich glaube eher, die Produktivität nimmt zu. Natürlich wird langfristig irgendwie an der Beziehung sozusagen was zu merken sein, insbesondere wenn man jetzt vorher vielleicht keine lange Historie zusammen hatte. Wir haben einige Mitarbeiter eingestellt in der Corona-Zeit, da mag das ein Aspekt sein, aber ich glaube, wenn man sich lange gut kennt, dann ist das erstmal okay, aber wahrscheinlich nicht über Jahre. Also wir müssen dann irgendwann irgendwie, glaube ich, Formen finden, wo wir uns einfach treffen können.
Aber ich finde auch, dass wir in dieser Zeit tatsächlich in den letzten 3-4 Monaten eine extrem produktive Phase hatten. Also gerade was Produktentwicklung angeht, machen wir gerade echt Riesenschritte nach vorn. Und das macht echt Spaß zu sehen. Da wird in den nächsten Wochen und Monaten viel Neues auf unsere Kunden zukommen.
Es könnte fast das perfekte Schlusswort sein, aber ich habe einfach noch eine Frage, die ich hinten anschließen möchte. Wenn, ich mag jetzt nicht zu sagen, Corona irgendwann vorbei ist, gibt es denn hier die große Wiedersehensparty oder was ist dann Phase?
Ja, also tatsächlich schwierig wahrscheinlich, weil Corona, glaube ich, uns eine längere Zeit noch beginnen wird. Das heißt, wir müssen dann sozusagen ein neues Konzept von Party haben, aber wir würden uns natürlich sehr freuen über ein Wiedersehen, das sozusagen auch Eigenschaften einer Feier hat. Aber wir müssen gucken, in welcher Form das möglich ist. Vielleicht
spätestens Weihnachten.
Wir müssen gucken, was da möglich ist. Aber Sehnsucht haben wir danach auf jeden Fall.
Alles klar, wunderbar. Wir haben Deep Dive in ganz viele Ecken gemacht, ne? Wir haben über das ganze smarte Mahnwesen gesprochen, wir haben über KI gesprochen, wir haben über die Humanisierung von KI gesprochen und wir haben ganz viel über dieses Thema Arbeiten im Remote-Modus gesprochen. Vielen, vielen Dank. Ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal, spätestens in 2 Jahren, und dann gucken wir mal, was sich seitdem getan hat.
Perfekt, vielen Dank dir.
Dankeschön.